mein Konzept vom Freitag. Wer will das? Wer will's? Wer will's? Wer will's? Ah, da hat's jemand verstanden. Oft steht Gott da und sagt, willst? Und wir sagen ja, anstatt es zu nehmen, zu ergreifen. Und das hat so viel zu tun auch mit unserer neuen Identität, die müssen wir ergreifen. Mit beiden Händen, manchmal zulangen und nicht nur wünschen. Glauben ist eine sehr aktive Dimension und Jesus mit seiner Auferstehung hat Himmlisches und Irdisches miteinander verbunden. Ist nicht interessant, als er im Auferstehungsleib den Jüngern begegnet? Er erscheint, die haben sich eingeschlossen, voller Angst und Furcht im Obergemach und plötzlich ist er mitten unter ihnen. Wie kommt er durch die verschlossene Tür? Er ist der Herr über die Materie. Und die gucken ihn an. Und er sagt, was starrt ihr mich so an, wie wenn ich ein Geist wäre? Und dann kommt der nächste krasse Satz. Habt ihr was zu futtern hier? Ja, wir haben etwas gebratenen Fisch. Und er isst Fisch und Brot. Und er sagt, schaut, ich bin doch kein Geist, denn ich kann essen und trinken, welcher Geist isst und trinkt. Und trotzdem hat er Materie und Geist miteinander verbunden. Er ist durch geschlossene Türen gegangen und hat gegessen und getrunken. Und das ist das Großartige, was an Ostern auch passiert ist. Wir leben oft in dieser Spanne, so der verfluchte Leib und der edle Geist. Aber er hat beides zusammengeführt. Die Ewigkeit wird nicht nur geistlich abgehoben sein. Ich mag diesen einen Satz zum Beispiel, dass die Völker, die Nationen der Erde werden ihre Schätze in die heilige Stadt reinbringen. Ich denke oft immer dran, wie viel gibt es in dieser wunderschönen Welt, was ich noch nicht gesehen habe, gegessen habe, getrunken habe, angezogen habe. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Wie viel gibt es? Wie viele Länder, die ihr noch nicht gesehen habt, Orte? Ich glaube nicht, dass der Himmel so ein Cut ist, alles vorbei und dann sind wir auf so einer Wolke mit einer Harfe in der Hand, eingelaufenes Nachthemd und frohlocken, Halleluja. Sondern es wird ein Ort unglaublicher Aktivität sein. Wir werden essen und trinken. Der Herr wird ein Mahl bei, dort wird gegessen und getrunken, dort wird fröhlich sein, dort werden die schönen Dinge werden wir genießen können, ohne die Sünde. Aber da ist immer noch Genuss und Freude. Und wir müssen lernen, den Himmel auch mal etwas mit noch anderen als nur mit frommen Augen zu sehen. Sondern es ist ein Ort unendlicher Herrlichkeit, aber auch gleichzeitig unendlicher Kreativität, Schöpferkraft. Wir werden mit unserem Vater zusammen schöpfen, denn wir sind sein Ebenbild. Wir werden schöpferisch tätig sein. Wir werden dort Dinge erleben, die sind beyond our understanding. Heute Morgen möchte ich das Thema in Christus weiter vertiefen. Wir waren am Freitag. Ich habe gemerkt, viele haben ganz... Und das ist gut so, weil Jesus hat gesagt, an jedem Tag werdet ihr erkennen. Diese Dimension des in Christus sein, wer wir wirklich sind, ist nicht etwas, was man einfach so als nette Lehre im Kopf ablegt, sondern es hat etwas mit Offenbarung zu tun. Gott muss dir deine tiefste innere Identität offenbaren. Das heißt, selber zeigen. Du musst selber an einen Punkt kommen. So wie der Glaube zu dir kam durch Gnade, wird auch die Offenbarung, wer du wirklich bist, aus Gnade zu dir kommen. In Christus sein berührt sehr stark auch die christliche Lehre von der Trinität. Eine Lehre, die wir alle mit dem Kopf abnicken, aber fast kaum verstehen. Und das ist auch schwierig. Wisst ihr, dass die Christenheit 300 Jahre gebraucht hat, fast 4 Konzile, bis man die Lehre von der Trinität einigermaßen, ich sage bewusst einigermaßen, in trockenen Tüchern hatte. Und bis heute ist über Trinität zu reden ein Stammeln, ein Ringen um Worte. Denn wenn wir ehrlich sind, kein Mensch kann Gott umfassend und abschließend begreifen. Niemand von uns kann sagen, ich bin einmal um den Thron rumgelaufen, habe Gott auch von hinten gesehen, von der Seite, alles klar, Gott, jetzt habe ich dich verstanden. Aber schauen wir mal kurz und machen einen Blick auf die Trinität, soweit wir das können. Mir hat in der Trinität immer eins geholfen. Gott offenbart sich ja in 3 Wesenheiten, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und wisst ihr, was mir geholfen hat? Der Vergleich mit Wasser. Ich glaube, wir haben die falsche PowerPoint drin. Gönnen wir nochmal umschalten. Ostern. Das war, glaube ich, die vom Freitag. Ja, aber gehen wir schon mal weiter. Wasser, ja, ihr alle kennt Wasser. Ihr trinkt es, ihr badet drin, ihr kocht Kaffee. Und wer ins Dampfbad gegangen ist, kennt eine weitere Form von Wasser, den angenehmen Saunadampf. Und wer von euch fährt Schlittschuh? Bisschen, ne? Dann weißt du auch, dass es die dritte Form von Wasser ist. Wasser erkennen wir in drei Formen, also H2O kennen wir in drei Formen. Flüssig, gasförmig und fest. Also Eis, Dampf und Wasser. Und das kann uns helfen mit der Trinität. Gott ist in drei Wesenheiten da. Und so wie Eis nicht Dampf ist, so ist zum Beispiel Jesus nicht Gott der Vater. So wie Gott der Vater, von mir aus können wir ihn als Dampf nehmen, ist er nicht Wasser. Und wie Wasser nicht Gas ist, ist der Geist nicht Gott, also Gott der Vater. Die drei sind in verschiedenen Wesenheiten gewandelt und trotzdem sind sie alle Gott. Jetzt hat mir ein bisschen hier die PowerPoint gefehlt, aber vielleicht hilft euch das, wenn ihr mal so die drei Formen Wasser, Eis und Dampf vorstellt, dann ist es alles H2O, wenn der Schüler aufgepasst hat in Physik, ne, der weiß es. Und wir können die trinitare Daseinsform Gott wie folgt beschreiben. Da ist ein, stell dir mal ein Dreieck im Geist vor, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Jeder Schenkel ist eines dieser Dinge. Der Vater ist immer die Summe, die Gesamtheit aller drei Dinge. Im Vater ist der Sohn, bitte? Aber vorhin haben wir die doch gehabt, da war doch alles korrekt. Bitte? Müssen wir mit dem Unmöglichen rechnen und improvisieren, da ist der Stick. Wer ist ein guter Fänger? Wir machen einfach weiter. Nochmal, es geht darum, in Christus zu verstehen, die Trinität. Und da haben wir den Sohn, den Vater und den Heiligen Geist. Und wenn wir in Christus sind, in Christus hineinversetzt, wir lesen die Verse gleich nochmal. Was sind wir dann, wenn wir in Christus sind, in diesem Dreieck? Dann sind wir ein Teil der Trinität geworden. Und das ist für uns manchmal so schwer zu verstehen, wie kann das sein? Das hat ganz viel zu tun auch mit unserer Denkart. Unsere Denkart ist zutiefst hellenistisch geprägt, griechisch geprägt. Die Juden haben ganz anderes Denken gehabt. Wenn die einen Text gelesen haben, dann nannten sie das Midrasch. Midrasch heißt so viel wie kauen, rumbeißen, knabbern, nagen. Also auch mit dem Text ringen und kämpfen. Und bei den Juden war es durchaus möglich, dass ein Text verschiedene Dinge meinen konnte. Und da konnte auch ein Text mit mehreren Interpretationen nebeneinander stehen. Bei uns im griechischen Dualismus haben wir immer schwarz-weiß, ja, nein, 0-1, richtig, falsch. Also kommen wir immer zu einer sehr extremen, einseitigen Ausrichtung. Ich habe es gestern am Freitag schon gesagt, das ist unser Problem, dass wir 39.000 protestantische Denominationen haben und jede beansprucht für sich, die Wahrheit erkannt zu haben. Das ist diese Unmöglichkeit zu sagen, okay, ich habe hier die Meinung, du hast die Meinung, ist in Ordnung, lass es mal einfach so nebeneinander stehen. Wenn die Zeit reif ist, wird es der Herr zeigen. Wer von euch hat es denn nicht schon erlebt in seinem geistlichen Leben? Da hast du was erkannt und du warst total überzeugt, dass es die Wahrheit ist. Und 10 Jahre später, plötzlich durch verschiedene Äußerlichkeiten, du hast vielleicht Bücher gelesen, hast Dinge erlebt, hat sich dein Blickwinkel verändert und du siehst dieselbe Sache, die du früher von hier gesehen hast, aus einer ganz anderen Ecke und kommst zu einer ganz anderen Meinung. Wer hat das schon erlebt? Dann wisst ihr, wovon ich rede. Ich habe vor 30 Jahren habe ich gegen die Heiligen, gegen die Geistesgaben gepredigt. Ja, das war meine Erkenntnis, meine Theologie. Mit dem Tod des letzten Apostels haben die Geistesgaben aufgehört zu existieren. Das ist eine allgemeine, innerhalb der evangelikalen Bewegung ist es eine Theologie. Da gibt es ja Bibelverse dafür. Ne? Und dann, wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich in einer charismatischen Gemeinde predigen würde, und das genau hat Gott gemacht mit mir. Ne? Er hat mich dann in eine Gemeinde eingeladen, wo ich predigen musste und ich wusste nicht, dass die Charismatiker sind. Bumm! Da ist mein Paradigma erschüttert worden und seitdem habe ich das wieder und wieder und wieder erlebt. So deswegen auch, wenn wir uns mit der Trinität beschäftigen, mit dem In-Christus-Sein beschäftigen, vielleicht stellen sich bei dir manche Nackenhaare, aber lass es mal an dich ran. Sag, okay, ich werde die Texte mal für mich untersuchen, interpretieren. Ich möchte mit euch nochmal einige Verse lesen, die uns klar machen, dass wir ein Teil in diesem Dreieck sind, nämlich in Christus. 2. Petrus 1,4. Durch diese Macht, die Macht des Vaters, haben wir, damit sind wir gemeint, auch die kostbarsten und größten Zusagen bekommen. Er, der Vater, hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Wow. Das ist etwas, wo man Midrasch machen muss. Da muss man mal drüber kauen und nachdenken. Gott hat versprochen, dass du Anteil an seiner göttlichen Natur bekommst. Stell dir mal vor, wenn jetzt organisch über die Zeugung her ein Kind der Königin von England wärst. Was wäre dann deine Identität? Ne? Du bist ein Königskind, du bist adlig. Du bist adlicher Geburt, adlicher Herkunft, durch und durch. So, und das ist das, was Gott versprochen hat. In dem Moment der neuen Geburt, der Neuschöpfung. Und das erleben wir heute symbolisch. Eine Neuschöpfung, was passiert ist beim Karma. Nicht heute, das ist schon längst passiert, aber er bezeugt heute, was in ihm passiert ist. Dieser Akt der Neuschöpfung, dieses Anteil bekommen an der göttlichen Natur, dieses Hineingenommensein in Christus und damit das Hineingenommensein in die göttliche Familie. Lesen wir mal Apostelgeschichte 17, 26. Denn in ihm leben, und jetzt kommt ein interessantes Wort, weben. Das ist, wir sind, also ihr Frauen wisst ja, was Weben ist, ne? So, wer schon gestrickt hat, ich habe mal als Kind, hat mir meine Mutter mal das Stricken beigebracht, ne? Ich habe mir ein paar Socken selber gestrickt, ne? Und wenn das ineinander verwoben ist, das ist, was Paulus darin möchte, wir sind verwoben mit der Gottheit, unauflöslich verbunden, das haben wir am Freitag mit dem Abendmahl, das Einnehmen vom Abendmahl, der Elemente Brot und Wein, darum sagt Jesus, nimmt mein Blut und mein Leib, esst es. Wir sind eins mit ihm, mit seinem Leib. In ihm, nicht außerhalb von ihm, sondern in ihm, in Gott, leben, weben und sind wir, also existieren wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Was ist dein Geschlecht? Du bist göttlich. Auch wenn es dir dabei die Schuhe auszieht. Johannes 14, 20, da sagt Jesus, an jenem Tag werdet ihr erkennen, Jada. Und das ist dieses merkwürdige Wort, was eigentlich im Verkehr zwischen Mann und Frau, im sexuellen Verkehr zwischen Mann und Frau verwendet wird, Jada, wo es hieß, Abraham erkannte sein Weib, Mose erkannte sein Weib. Dann war damit das gemeint, das Erkennen, eine Ebene des Sich-Erkennens, die jenseits des intellektuellen Erkennens gibt. Unser Problem ist, dass wir versuchen, Gott mit dem Kopf zu erkennen. Aber Gott sagt, mit dem Kopf kannst du mich nicht erkennen, du musst mich mit dem Herz erkennen. Und das ist auch etwas, deine Identität, die Tiefe deiner Identität als Sohn und Tochter wirklich umfassend zu begreifen, ist ein Akt der Erkenntnis, wo es eines Tages richtig gehend Klick bei dir macht, wo sich Kopf und Herz bumm miteinander verbinden und du, oh, ich weiß es, jetzt weiß ich es. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich, Jesus, in meinem Vater bin. Jesus hat er das erkannt. Ihr in mir, wir sind in Jesus und ich in euch. Du kannst es dir mal zu Hause gut vorführen, nimm dir mal drei Becher und steck die dann, wenn du den Vers liest, mal ineinander. Das hat mir auch sehr geholfen. Ja? Wir sind im Vater durch Christus, der Vater ist in uns durch Christus und beide sind in uns durch Christus. Auch hier versucht Christus mit Worten klarzumachen, wie sehr wir unauflöslich wir miteinander verbunden sind, Teil der göttlichen Trinität. Römer 8, 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, du bist verordnet, dass du gleich sein sollst dem Ebenbild seines Sohnes. Du bist das Ebenbild Christi. Glaubst du das? Ich muss immer staunen, wie wir im Worship so mit Begeisterung singen, wer wir sind, was wir tun, was wir haben. Und im Alltag ist das alles weg. Es sind immer schöne Lieder, die wir so hoffnungsvoll singen. Wir sind gerecht gemacht. Auch wenn wir noch ungerecht leben, sind wir bereits gerecht gemacht. Ich muss mir das selber wieder neu sagen. Und darüber werden wir heute auch ein bisschen tiefer reingehen. Trotzdem du immer noch fällst und stolperst und der Länge nach hinhaust, bist du gerecht gemacht, bist du sündlos, bist du heilig. Möchte Gott durch dich wirken. Wie gesagt, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene unter vielen Geschwistern ist. Christus ist nichts weiter als unser älterer Bruder und wir sind seine jüngeren Geschwister. Gleicher Vater, gleiche Zeugung, gleiches Wesen, gleiche Gestalt. Und wenn wir das anfangen zu begreifen, dann wird es unser geistiges Leben völlig verändern, weil wir uns nämlich als Kinder des göttlichen Haushalts sehen. Und was das in der Tiefe bedeutet, haben die alten Kirchenväter früher Theosis genannt. Die Vergöttlichung des Menschen. Ja? Wenn du Psalm 82, 6 liest, da sagt Gott im Psalm 82, ihr seid Götter. Und Jesus nimmt diesen Psalm und haut ihn den Pharisäern vor die Füße, die ihn angeklagt haben, weil er gesagt hat, ich bin Gottes Sohn. Und sie sagen, wie kannst du es wagen, sowas zu lästern? Und dann knallt ihnen Jesus diesen Psalmvers vor die Füße. Und hier geht es um dieses Herzensverständnis unserer eigenen Identität und damit unserer göttlichen Würde. Wenn Jesus der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sind und wir sein Ebenbild, dann muss das etwas grundsätzlich mit deiner Identität machen. Du musst anders leben. Und gerade in diesen Problemen, wenn wir oft erleben, wie wir immer noch hinfallen. So oft sind wir verzweifelt und fragen uns, ich merke das in der Seelsorge immer wieder, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich Christ bin, ich mache immer noch das und das und das. Dann freue ich mich, wenn ich die Leute in den Arm nehmen kann und sagen kann, hey, bist in bester Gesellschaft, mir geht's genauso. Ja? Solange wir leben, sind wir Gold und Asche. Und das ist die Frage, ist Christus unsere Gerechtigkeit oder glauben wir doch ein Stückchen an unsere eigene Gerechtigkeit? Ist Christus unser Überziehungskredit, unser Frommer? So, dir ist vergeben, aber gell, ist ein Limit, sei vorsichtig, übertreib's nicht. Oder ist uns wirklich vergeben, für immer? Sind wir neu geworden oder sind wir nur ein bisschen neu geworden und Gott hat so ein bisschen ein paar Beulen ausgebeult, ein bisschen neuer Lack drüber gemacht und gesagt, jetzt aber seh zu, dass du ja keinen großen Unfall mehr baust. In Christus ist keine abgehobene Kopftheologie, sondern ändert deine Position von hier unten nach da oben. Du bist nicht mehr hier unten und er da oben, wir sind bereits mit ihm versetzt in himmlische Örter. Ja? Wir sind nicht mehr vor dem Thron, wir sitzen in Christus auf dem Thron mit ihm. Wir sind nicht mehr Diener, wir sind Kind. Vielleicht kommt ihr von der alten Präsentation, wenn ihr habt, das Thronbild nochmal. Vielleicht erinnern sich die im Freitag da waren nochmal dieses Bild vom Thron. Und das ist die Frage, wo siehst du dich? Vor dem Thron oder auf dem Thron? Epheser 2,6, wenn du es lesen magst, da heißt es, er, Gott, hat uns mit auferweckt, mit Christus, und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Das heißt, wo Christus jetzt ist, bist du. Da siehst du es nochmal. Du sitzt mit ihm auf dem Thron und regierst. Nicht irgendwann. Es ist interessant, in Epheser 2,6, nicht Gott wird uns, er hat uns mit auferweckt. Er hat uns mitsitzen lassen. Dein Platz ist bereits jetzt da oben. Und wisst ihr, was unser größtes Problem ist? Dass wir uns das nicht vorstellen können, weil wir ja immer noch Fehler machen. Weil wir immer noch schwach sind. Wir halten uns immer noch für sehr, sehr unwürdig. Ich möchte euch mal eine Geschichte oder zwei erzählen. Wer von euch kennt das Buch Nicht wie bei Räubers? Einige, ne? Eltern zumindest. Nicht wie bei Räubers ist eine nette Kinderstory, aber die habe ich selbst als Erwachsener mit Begeisterung gelesen. Es erzählt die Geschichte eines Königs, der einen Räuberjungen adoptiert, als Sohn annimmt, in sein Schloss hineinnimmt. Und dieser Räuberjunge ist ganz begeistert und kann es kaum fassen, was da alles ist. Und so, wenn niemand zuguckt, stopft er sich Essen in die Taschen rein. Er klaut Kleider, er tut gucken, dass er Dinge auf die Seite räumt. Was ist passiert? Er hat zwar die Adoptionsurkunde, aber in seinem Kopf ist diese Adoptionsurkunde noch nicht angekommen. Gehen wir mal in eine modernere Geschichte rein. Wer hat mal den Film mit Eddie Murphy gesehen? Die Glücksritter. So ein paar Wagemutige. Also ich kann euch mal ermutigen, den Film zu sehen. Der ist zum Totlachen und hat gleichzeitig seinen tiefen geistigen Aspekt. Da haben zwei Milliardäre gesagt, wir adoptieren mal so einen Penner von der Straße und wir sagen, garantiert kapiert er das nicht. Ne? Und dann haben sie ihn adoptiert, er hat fast ein Schlosshaus geschenkt bekommen, einen Diener bekommen und dann zeigen sie ihm das alles, dann steht da und dann zieht er da den Zigarrenhumidor und will nicht gucken, stopft ein paar Zigarren rein, da sieht er eine goldene Uhr stehen, stopft sie in die Jacke rein, sieht da was, eine Vase stehen und die sagen ihm, halt mal, hey, das gehört alles dir. Und er konnte es nicht fassen. Und es ist dann so schön, das geht dann eine ganze Zeit rum, bis er das begreift, wer er wirklich geworden ist. Und diese Filme haben mich so inspiriert, und auch dieses Buch. Das ist unsere Not im Moment in Christus. Wir haben die Adoptionsurkunde, wir singen über die Adoptionsurkunde. Wir lesen auch die Verse in unseren Abreißkalendern oder in unseren Losungsbüchlein. Aber es ist nicht von hier nach hier gerutscht. Wir gleichen eigentlich immer noch diesem Eddie Murphy oder dem Räuberkind und versuchen auf eigentlich lächerliche Weise an die Dinge ranzukommen, die uns eigentlich sowieso gehören. Wir versuchen zu bezahlen dafür oder wir mopsen sie uns immer noch. Und das kann uns vielleicht helfen zu verstehen, dass wir Zeit brauchen auch, das ist auch in Ordnung, Gott weiß, dass wir Zeit brauchen, unsere Identität zu erkennen. Wir verstehen wenig, dass die ganze Gottheit bereits in uns lebt und eigentlich nur darauf wartet, dass du vom Steuerrad deines Lebens auf die Seite trittst und sagst, Gott, übernimm du. Darf ich euch mal Epheser 2,10 vorlesen? Da geht's wieder los. Wieder verwendet Paulus diesen Satz, in Jesus Christus. Wie gesagt, 94 Mal verwendet Gott diese Formulierung, Paulus im Neuen Testament. Und dann schreibt er, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterwerk. Hey, du bist ein Meisterwerk. Sag mal, ich bin ein Meisterwerk. Auch wenn ich mich so fühle. Auch wenn ich mich nicht so fühle. Du bist Gottes Meisterwerk. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, und jetzt pass auf, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. In einem anderen Vers, auch im Kolosser, sagt Paulus, wir wandeln aber in den guten Werken, die Gott so vorbereitet hat für uns. Stell dir das mal vor, selbst das gute Tun hat er für dich vorbereitet. Du bist ein Meisterwerk, auch in deiner Zerbrochenheit, in deiner Gebrochenheit. Da lies es mal, ne? Er hat dich geschaffen, gute Werke zu tun. Nicht so nach dem Motto, so, ich habe dich geschaffen, jetzt seh mal zu, Kerle, dass du gutes Werk machst. Ne? Sondern er hat auch die Werke geschaffen. Er schafft die Momente, er schafft die Gelegenheiten, er schafft die Kraft, er schafft die Gnade. Wir hatten die letzte Woche ein gutes Werk getan. Seid mal mutig, Mann. Ja. Nicht schämen. Und jetzt stell dir mal vor, Gott hat dir das geschenkt. Er hat das Ganze positioniert um dich herum, dass du darin wandeln konntest. Weil es ihn tierisch freut, wie du dich daran freust, Gutes zu tun. Und so bringt er dich immer mehr auf den Geschmack und transformiert dein Wesen mehr und mehr. Dass Gott in dir und mir lebt, hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun. Und das macht es uns so schwer, das in Christus zu verstehen. Gott hat in seiner Liebe sich entschlossen, in uns zerbrochenen Menschen zu leben. Er wusste genau, auf wen er sich mit dir und mir einlässt, ganz genau. Und er ist mehr als willig, durch deine aktuelle Zerbrochenheit in diese Welt hineinzuwirken, durch dich zerbrochenes Gefäß hinaus in die Welt zu wirken. Ich habe in meinem Büro ein Bild hängen von einer Schale, wo ein gleißend heller Lichtstrahl oben in die Schale fällt. Die Schale hat unten einen riesigen Riss. Und aus dem Riss rinnt dieses Licht in die Welt hinaus. Und der Künstler dieses Bildes hat gesagt, ein ganzes heiles Gefäß speichert das Licht für sich in sich. Ein zerbrochenes Gefäß gibt es frei, dass es in die Welt rinnen kann. Weißt du, dass gerade dein Zerbruch, dein Zerbrochensein, der Weg ist, durch den Gott authentisch zu den Menschen fließen kann? Dass du gerade damit Menschen Mut machst, wenn sie deine Zerbrochenheit sehen und dass Gott trotzdem in dir lebt? Darf ich dir mal fragen, macht das Mut, wenn du so einen Eisheiligen siehst, der sagt, ja, Bruder, ich bin so über diese Welt und ich bin so erhaben über den Dingen dieser Welt. Es hat mich sehr viel Zeit gekostet, diesen Grad der Heiligung zu erlangen. Ich weiß nicht, ob du es jemals schaffen wirst. Es gehört viel Disziplin und Eifer dazu und Fasten und Beten und Entsagung. Macht es Hoffnung? Da denkst du, oh Mann, leck mich doch. Also ich würde das sagen, ne? Aber wenn du jemanden siehst, der authentisch ist, der zerbrochen ist, dem seine Fehler wirklich leid tun, der darunter leidet auch, aber der gleichzeitig den Mut hat, trotzdem zu sagen, und ich weiß aber, dass Gott mich trotzdem liebt. Das ist genau das, was Jesus zu Petrus gesagt hat am Gründonnerstag. Heute Nacht, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich, lieber Petrus, dreimal verraten haben. Was? Ich? Boah, ich doch nicht. Hey Jesus, die 11 Loser vielleicht, aber ich doch nicht. Und Jesus wusste ganz genau, dass diese Reaktion kommt. Wisst ihr, wir tun es sehr schwer, unseren Schatten zu erkennen. Aber dann kommt was so ungeheuer Tröstliches. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dass du glaubst, mein Lieber und meine Liebe, ist ein Geschenk Gottes und nicht deine Willenskraft. Er sorgt dafür, dass dein Glaube nicht aufhört. Und jetzt kommt der noch schönere Satz. Und wenn du dereinst zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Was er sagen wollte, ist, wenn du begriffen hast, wie zerbrechlich du bist, wenn du begriffen hast, dass du immer noch ein Sünder bist, dann erst bist du in der Lage, deine Geschwister zu stärken. Dann erst bist du wirklich ein Zeuge. Und diese Wiederherstellung findet an dem Lagerfeuer statt, wo sie da den Fisch brutzeln und Petrus ans Ufer rennt und Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich? Und ich habe das, glaube ich, schon mal hier erklärt. Er fragt nicht, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich. Ich habe es früher gelesen und dachte, ja, was soll das dreimal, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich. Jesus fragt ihn nämlich, liebst du mich mit der Agape-Liebe, der göttlichen Liebe? Und Petrus sagt, Filio ist alles, was ich kann. Und die meisten Bibeln übersetzen das, liebst du mich, ja, ich liebe dich. Und das ist so blöd übersetzt. Was Jesus eigentlich testen möchte, ist, Petrus, hast du es jetzt verstanden, dass du Agabeliebe nicht packst? Und Petrus sagt, pack nicht mehr, ich pack Bruderliebe, aber das ist alles. Weide meine Lämmer. Die Lämmer haben die Hirtenlehrlinge bekommen. Was Jesus eigentlich sagt, ist, okay, als Lehrling kann ich dich brauchen. Der alte Petrus hat gedacht, scheiße, Lehrling, ich will Boss sein. Jesus fragt ihn das zweite Mal, liebst du mich mit der Agabeliebe? Jetzt hätte der alte Petrus gesagt, oh, vorsichtig, was ich sage, vielleicht doch lieber Agape. Ne? Aber er sagt wieder, sorry, Filio ist alles, was ich kann, weide meine Lämmer. Und dann fragt Jesus das dritte Mal, liebst du mich mit der Filio, der Bruderliebe? Petrus sagt traurig, Filio ist alles, was ich kann. Jetzt kommt interessanterweise die große Wende, weide meine Schafe. Was Jesus eigentlich sagt, weißt du, jetzt hast du kapiert, wer du wirklich bist, ein zerbrochenes Gefäß. Aber jetzt kann ich dir das Beste anvertrauen, was ich habe, meine Schafe. Solange du von dir selbst in einer falschen Überzeugung lebst und glaubst, dass du dich selber rechtfertigen und heiligen und Dings kannst, kann ich dir meine Schafe nicht anvertrauen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du einst zurechtgekommen bist, deine Zerbrochenheit begriffen hast, dann wirst du die Brüder und Schwestern stärken können. Und das ist der Grund, warum Gott dich in deinem zerbrochenen Leib leben lässt. Damit du demütig und sanftmütig bist und kein arrogantes Arschloch, Entschuldigung. Ich habe die Schnauze voll von diesen heiligen Christen, die mehr kaputt machen, als dass sie heil machen. Wenn wir unsere Zerbrochenheit aufrichtig tragen, dann weinen wir über unsere Sünden. Aber wir lassen uns von ihnen nicht in die Ecke drücken, dass wir meinen, Gott kann durch mich nicht mehr wirken, sondern ich traue der Vergebung, die in Christus ist. Ich komme ins Licht mit meiner Schuld und ich glaube, dass mir meine Schuld vergeben wird und ich glaube, dass ich auch gereinigt werde. Und dann habe ich allen Mut, gekleidet mit der Gerechtigkeit Christi, in den Alltag zu gehen und sagen, Gott, hier bin ich, gebrauch mich. Darf ich euch mal, ich weiß nicht, vielleicht guck mal, ob wir die Folie haben. Da gibt es so eine nette Aufzählung. Gott hat wirklich nicht durch sündlose Heilige gewirkt in der ganzen Bibel, sondern durch verkrachtes Rohmaterial, das wir nachträglich idealisiert und geheiligt haben. Jakob war ein Betrüger. Petrus war impulsiv und feige. David war ein mörderischer Ehebrecher. Noah betrank sich. Jona lief Gott weg. Paulus war ein Mörder. Miriam war eine Tratschtante. Martha machte sich viel Sorgen. Gideon war unsicher. Thomas ein Zweifler. Sarah war ungeduldig. Elia war depressiv. Mose stotterte. Zachäus war zu klein. Abraham alt. Und Lazarus war tot. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Luther hat mal gesagt, Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern Gottes Liebe erschafft es. Und das ist das, in Jesus Christus bist du Gottes Meisterwerk. Er hat dich vorbereitet für gute Werke, die er für dich vorbereitet hat, dass du darin wandeln sollst. Das ist deine Identität. Gott hatte von jeher die Sehnsucht, Kinder zu haben, ein Gegenüber zu haben. Und er wusste ganz genau, dass das schief gehen wird am Anfang. Gott wusste ganz genau, dass wir unseren eigenen Kopf haben. Darum ist der Baum der Erkenntnis im Paradies gepflanzt worden. Gott hätte sagen können, oh, diesen scheiß Baum, den brauchen wir nicht, weg damit. Das schafft nur Ärger und Stress. Aber Gott wusste und er wollte, dass wir unseren eigenen Willen erproben. Gott wollte, dass wir alle erfahren, wohin ein Leben führt, dass wir in eigener Kraft und getrennt von Gott führen. Der Sündenfall war nicht ein großes Unglück, er war eigentlich sogar ein Muss. Schon lange vorher geplant von Gott. Warum sage ich das? Offenbarung 13,8. Christus ist das Lamm, das geschlachtet wurde vor Erschaffung der Welt. Das heißt, bevor Gott den Menschen schuf, war das ganze Thema der Sünde, oh, alles klar, wissen wir, dass das passieren wird. Lösung haben wir auch schon. Gott hatte die Lösung schon längst parat. Der Sündenfall überraschte ihn nicht. Gott war nicht entsetzt. Gott war niemals entsetzt über uns Menschen. Gott wusste darum. Gott hatte den Plan in seiner Liebe schon längst zurechtgelegt, dass er Mensch würde, das, was wir versemmelt haben, gerade richten wird, bezahlen wird. Und das lässt uns wissen, dass Gott von vornherein im Bilde war. Wisst ihr, was der Teufel in der Schlange Adam anbot? Wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Sagt Gott, Dummkopf, das habe ich dir doch schon längst zugedacht. Was sagt Gott in der Schöpfung? Lasst uns Menschen machen, dem unseren gleich, unserem Bilde gleich. Und so schuf Gott den Menschen zum Bilde Gottes, schuf er ihn. Das hat Gott von vornherein vorgehabt. Das, was der Teufel anbieten wollte, hat Gott schon längst vorgehabt. Der Teufel hat nur eins gemacht. Er sagt, ich habe eine Abkürzung. Und Gott sagt, nee, mein Kind und Sohn zu sein bedeutet Prozess. Etwas lernen, etwas verstehen, Charakterbildung. Und das sind bis heute die Sünden, die größten Sünden. Da steht die Überschrift Abkürzung drüber. Guck dir mal, die meisten Sünden, die wir begehen, sind Abkürzungen. Wir versuchen Abkürzungen. Wir versuchen selber zu machen. Wir versuchen eine Abkürzung zu finden. Wer klaut, kürzt ab. Es ist alles Abkürzung. Jede Sünde hat im Kern dieses Muster der Abkürzung in sich, anstatt zu sagen, okay, ich vertraue Gott. Ich gehe in den Prozess rein. Und Gottes Weg und mit uns ist durch den Eigenzerbruch Gnade und Barmherzigkeit zu erfahren, zu begreifen, dass wir sie ohne diese Barmherzigkeit gar nicht leben können. Okay, und jetzt kommen wir zum Schluss, das ist die frohe Botschaft. Der Vater versteht unseren Stolpern und er hat es auch bei Israel verstanden. Wisst ihr, wir sind oft so Israel-Fans, schwenken Israel-Fahnen, rennen mit Israel-T-Shirts rum. Aber gerade an Israel, wir sind in den Ölbaum eingepfropft, hat Gott gezeigt, wie er mit uns umgeht. Israel hat den Bund Gottes wieder und wieder und wieder und wieder gebrochen. Immer. Und was macht Gott? Er hat ihnen wieder und wieder und wieder vergeben. Hesekiel 16, 62. Ich will meinen Bund mit dir aufrichten, den du gebrochen hast. Und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftun wirst, wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast. Jeremia 3, 17. Zu jener Zeit wird Jerusalem der Thron des Herrn sein. Und es werden sich alle Nationen dorthin versammeln. Und sie werden hinfort nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Gott hat alles schon vorbereitet. Gott liebt, was er geschaffen hat. Gott weiß, wen er mit dir und mir geschaffen hat. Er weiß, dass er dich zu einem guten Ende bringt. Und das bezeugen wir auch durch die Taufe, die wir heute Morgen feiern dürfen. Dieses Eintreten in das Reich Gottes. Was ist denn passiert mit der Taufe? Kolosser 2, 12 bis 13. In ihm, in Christus, seid ihr begraben worden durch die Taufe. Die Taufe, das Untertauchen, die Immersion, symbolisiert das Sterben des alten Menschen. Dein alter Mensch ist gestorben. Deine alte Identität ist gestorben. Und du tauchst aus dem Wasser auf als ein neuer Mensch. Neu im Sinne von, dass jetzt Gottes Geist in dir wohnt. Du bist immer noch in dem alten Leib, das ist das Paradox. Du spürst immer noch die Sünde, das ist das zweite Paradox, das ist, was Paulus im Römerbrief beschreibt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen schaffe ich einfach nicht. Ne? Mal zieht es hier und mal zieht es da, aber dafür haben wir die Vergebung und das Blut. Und entweder glauben wir dieser Vergebung oder wir glauben ja eben nicht. Und im Moment der Taufe sagt Paulus, ihr seid begraben durch die Taufe in den Tod und ihr seid auch mit auferstanden. Durch den Glauben, den Gott wirkt. Hey, selbst das Glauben können an Christus, was er getan hat, ist etwas, was Gott dir geschenkt hat, was nicht in deinem Willen, in deinem Verstand entstanden ist. Er hat euch lebendig gemacht, denn ihr wart geistig tot in euren Sünden. Geistig tot heißt auch, du bist gar nicht mal imstande zu erkennen, dass du verloren bist. Ja? Lazarus, als er tot war, als Jesus vor dem Grab stand, da war nicht eine dumpfe Stimme aus dem Grab, sondern, hey Jesus, es ist so dunkel hier im Grab, kannst du mich nicht rausholen? Der war tot, ein Toter kann nicht mehr reden. Wenn wir tot sind in unseren Sünden, sind wir tot. Das heißt, Gott muss kommen und uns lebendig machen. Johannes 6, 29, 44, Jesus sprach, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Hier haben wir es wieder. Es ist Gottes Werk. Auch dein Glaube ist das Werk Gottes. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn ihn ziehe, Hilkeo, schleifen, der Vater. Auch das ist Gottes Werk. Was haben wir mehr als Staunen und fassungslose Mund aufreißen angesichts dieser riesigen Gnade und dass wir hineinversetzt sind in ihn, hineinversetzt sind in die Gottheit, wo wir ganz klar spüren, das haben wir durch und durch nicht verdient. Wir wollen jetzt in die Taufe reingehen. Ich möchte nochmal euch nachher einladen, nochmal dieses Bild da vorne zu betrachten, den Text nochmal vielleicht beten zu lesen und in den Spiegel zu schauen und zu erkennen, Gott zu bitten, dir zu zeigen, was heißt es? Was heißt es, dass ich Teil deiner Familie sein darf? Lass mich noch kurz beten, das ist mir wichtig. Vater, wir bitten dich für dieses unendlich komplexe Thema, das doch so wichtig ist. Vater, wir sollen nicht nur Milch trinken, sondern auch feste Speise zu uns nehmen. Und ich bete, dass du diese feste Speise durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, verdaust, uns fähig machst zu verstehen und zu begreifen, wer wir im tiefsten Innern wirklich sind. Dass wir uns freuen daran und nicht entsetzt sind darüber. Vater, hilf uns vor allen Dingen viel mehr deiner Gnade zu vertrauen, die uns befähigt, im Alltag zu leben. Hilf uns, Vater, das, was Maria Prean immer so treffend sagt, laufen, hinfallen, aufstehen, Staub abschütteln, Krone gerade richten, weitergehen. Hilf uns, Vater, dieser deiner Gnade, die jeden Tag neu ist, die 7x70 da ist, zu vertrauen, dass wir trotz unserer Gebrochenheit und unserer Zerbrochenheit Werkzeuge deiner Gnade sein dürfen, dass dein Licht aus den Strahl zu den Menschen, dass du versprochen hast, Ströme lebendigen Wassers werden aus unserer Herzensmitte zu den Menschen fließen, gerade weil wir zerbrochen sind, gerade weil wir kaputt sind. Und doch sehen Menschen diese Gnade und das Erbarmen von dir in uns und können dadurch selber Hoffnung und Zuversicht schöpfen. Vater, lass uns demütig und sanftmütig sein, wie du demütig und sanftmütig warst, und unser Leben eine Einladung sein. In Jesu Namen. Amen.